Ich habe eine alte Testamentgeschichte mitgebracht heute Morgen. Ihr habt es schon gehört von den Marlies. Die Heilung vom Naaman oder Naemann. Man schreibt es unterschiedlich. Wir finden die Geschichte im 2. Königebuch, im Kapitel 5. Und ich habe mich entschieden, meine Predigt zu beschränken auf die Verse 1 bis 16. Der Abschnitt ging noch weiter bis zum Vers 19 und ich empfehle euch sehr, dass ihr das vielleicht in Ruhe daheim noch leset. Ich lasse aber heute beim Vers 16 bewenden, damit die Predigt auch nicht zu lang wird. Es ist eine Heilungsgeschichte und gleichzeitig habe ich mich entschieden oder habe herausgefunden im Verlauf der Vorbereitungen, dass es eigentlich ein anderer Fokus ist, der meine Aufmerksamkeit hat gefesselt hat. Dass die Heilung fast ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Nämlich das Thema Glauben als Herausforderung. Ich weiss nicht, ob das allein Glauben als Herausforderung bei euch bereits eine Resonanz erzeugt. Ich bin gespannt, was meine Worte werden mit euch machen und auf welchen Boden dass sie werden fallen. Zum Einstieg lese ich jetzt aber aus dem 2. Königebuch ab Kapitel 5, ab dem Vers 1. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: Ach, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete: Der Mann, der diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief: Bin ich etwa Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten: Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig und schimpfte: Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Parpar, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten, ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Doch Elisa wehrte ab: So wahr der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme keine Geschenke. Naaman versuchte es mit allen Mitteln, ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Ich habe als Einstieg eine Grafik mitgebracht, einen Kartenausschnitt, der euch ermöglichen soll, so die Geschichte ein bisschen geografisch zu verorten. Ihr seht hier auf dieser Grafik, auf dieser Karte, im oberen Teil, am Meer entlang dort, ist das Nordreich Israel mit Samaria als Hauptstadt. Unten dran der zweite Staat, nämlich Südreich Juda mit Jerusalem als der Hauptstadt. Die sind ja geteilt gewesen, die beiden Staaten. Und wenn wir oben rechts schauen, nördlich, nordöstlich, da finden wir Syrien mit Damaskus als Hauptstadt. Syrien wird im Alten Testament oft auch als Aram bezeichnet. Also das wird synonym verwendet, Syrier oder auch die Aramäer. Das ist das Gleiche. Und ihr seht, dass Syrien eben dort oben mit Israel eigentlich eine Landesgrenze teilt. Und dort ist es eben immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen. Hat es immer wieder Schwierigkeiten gegeben, weil die beiden Völker miteinander verfindet waren. Das Letzte, was ihr hier auch noch beachten könnt, ist in der Mitte der Fluss, nämlich der Jordan, der im Tal unten fließt. Der spielt in dieser Geschichte ja auch noch eine Rolle. Ein paar Fakten rund um diese Geschichte. Zu Syrien habe ich jetzt schon etwas gesagt und wir lernen hier jemanden kennen aus diesem Volk. Und zwar mit Namen, den Naaman. Wir erfahren von dem, dass er ein hoch angesehener Feldherr ist, ein Heeroberster, das bedeutet auch, er ist eigentlich direkt unter dem König, hat grossen Einfluss, grosse Macht. Er ist auch ein Kriegsheld, es wird berichtet, dass er viel Erfolg hatte, viel hat können bewirken. Das heisst, es ist eigentlich so eine Lobeshymne auf den Mann, wo man sich ziemlich eindrücklich vorstellt. Und dann, wie aus einer Randbemerkung und ein bisschen quer in der Landschaft, lesen wir davon, dass er aussätzig ist. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie der imposante Mann unter seiner glänzenden Rüstung überall hat es gebeisst und hat es gejuckt. Wir hören davon, dass er Aussatz hat. Und Aussatz ist eine Krankheit, die im Alten und im Neuen Testament immer wieder Erwähnung findet. Es ist eine Hautkrankheit, ein Überbegriff für Hautkrankheiten. Dazu können Ekzem zählen, Neurodermitis, Schuppenflechten, aber auch Lepra. Wobei wir davon ausgehen können, dass der Naaman wahrscheinlich nicht Lepra hatte, sondern eine einfachere oder eine leichtere Form von einer Hauterkrankung, weil er sonst vermutlich nicht mehr in seinem Job war als Heerführer und vermutlich auch nicht zum König vorgelassen worden wäre. Aber so oder so, er ist beeinträchtigt, es plagt ihn, es treibt ihn um. Er redet ja nach wie vor auch noch darüber, offenbar, sonst hätte ja die junge Israelitin das vielleicht nicht einmal gewusst, dass er krank ist. der Naaman, der macht sich auf den Weg, reist nach Israel mit seiner Gefolgschaft und sucht dort den König Joram auf. Das ist der Sohn vom der Sohn vom Ahab. Der König Joram hat im Jahr 852 bis 841 vor Christus regiert über dem Nordreich Israel. Und wie so viele Könige zu dieser Zeit war er nicht wirklich ein Glaubensvorbild gewesen. Er hat ein paar Sachen nicht schlecht gemacht, aber er war immer wieder auch wankelmütig, ambivalent. Und wie diese Geschichte hier auch erzählt, war er alles andere als ein Glaubensheld gewesen. Zu dem Joram ist der Naaman hingereist. Eine weitere wichtige Figur, die hier auftaucht in unserer Geschichte, ist der Elisa, der Prophet Elisa. Er hat im 9. Jahrhundert vor Christus gewirkt, und zwar eben im Nordreich Israel. Er war der Nachfolger von Elia und hat sogar noch etwas mehr Erfolg gehabt als der Elia. Von ihm werden noch mehr Wundertaten berichtet. Und es scheint, dass der so ein bisschen eine schillernde Figur war. Jemand sehr Spannendes, jemand, den man auch gesehen hat, den man gehört hat von ihm, ein sichtbarer Mensch. Umso spannender, dass hier in dieser Geschichte, die wir heute anschauen, der Elisa im Hintergrund bleibt. Eigentlich nicht in Erscheinung tritt. Er hält sich bedeckt. Das Motiv ist ein bisschen unklar. Ich habe mir überlegt, vielleicht findet er es nicht so lustig, da müssen einem so einem Fremdling helfen, ausgerechnet einem Syrer, der ja zum Feind gehört. Oder aber er hat es von Gott einfach so gehört, dass er so vorgehen soll. Wir wissen es nicht. Tatsache ist, er taucht nicht einmal auf. Und letztlich haben wir noch den Jordan als Fluss, der eine zentrale Rolle spielt. Ein geschichtsträchtiger Fluss, ein symbolträchtiger Fluss. Das tönt so grossartig. Tatsächlich war es aber eher eine kleine trübe Brühe, der Jordan. Wir stellen uns den immer so gross vor. Aber im Vergleich zu diesen Flüssen eben in Damaskus, in Syrien, hat er viel weniger Frischwasser gehabt. Er war langsamer und darum hat er mehr Schlacken gehabt. Und man hat eher das Gefühl gehabt, dass man sich dort etwas holt, als dass man dort geheilt wird, wenn man untertaucht. Es ist gleichzeitig aber auch der Fluss, wo der spätere Wirkungsort war von Johannes dem Täufer. Und das habe ich spannend gefunden, die Parallele, dass für einen Naaman der Fluss oder der Bach zu einem Ort der Umkehr und der Erneuerung wird, genauso wie dann Jahre später im Neuen Testament ganz viele Menschen mit dem Johannes dem Täufer dort eine Umkehr erleben und eigentlich Gott auf die Spur kommen. Das ein paar Fakten rund um unsere Geschichte. Jetzt drei Beobachtungen, die ich auch am Anfang stellen möchte. Und zwar im 2. Könige 5, eben im ersten Vers, steht etwas, wo ich drüber gestolpert bin. Es ist dort die Rede davon, Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn, und gemeint ist da eben der König von Aram, sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Yahweh, Gott Israel, den Syrern zum Sieg verholfen. Da, je nach Übersetzung, wird zweimal genau das gleiche Wort gebraucht, nämlich das Wort Herr. Aber es ist das gleiche Wort, aber es ist eben nicht das gleiche gemeint. Es ist da ein wichtiger Unterschied. Die Bibel unterscheidet zwischen Herr, der König von Aram, der Herrscher, der König, der Einfluss hat, und aber Gott, der ein ganz anderer Herr ist, der Gott von Israel, eben Yahweh. Und er ist es, der diesen Syrer zum Sieg verhilft. Es ist der Naaman, der die Siege einbringt unter seinem König von Aram. Aber der, der wirklich am Drücker ist und der mit drinnen ist in dieser Geschichte, das ist Gott, Yahweh. Und für mich ist das wieder einmal mehr so eine wie eine Überschrift, die uns immer wieder begegnet, dass Gott eben als Herrscher über den Herrscher dieser Welt, wie wir es vorhin auch gesungen haben, steht. Und das war damals ein Thema und ein Fakt, und es ist heute genauso. Damals ist er über dem König von Aram gestanden, so wie wir heute vielleicht manchmal fragen, wie er zulassen kann, dass Herrscher wie Trump und andere können an der Macht sein. Gott ist ein geschichtsmächtiger Gott. Er gestaltet Weltpolitik und er hält die Fäden in seiner Hand, auch dann, wenn es vielleicht nicht danach aussieht. Das ist eine erste Beobachtung. Etwas Zweites, das finden wir im Vers 8. Der Elisa gehört ja, das hat offenbar die Runde gemacht, dass der König Krise hat und seine Kleider verreist. Der Elisa gehört davon und schickt nachher den Boten zum Palast und dann sagt er, warum bist du so aufgebracht? Sagt er zu seinem König, schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Der Elisa betont da mit dieser Ankündigung, dass er selber eben nicht irgendein Prophet ist und dass er auch nicht irgendeinem Gott dient, sondern dass es da um einen einzig wahren Gott geht, um einen Gott von Israel. Und es wird dann in dieser Geschichte auch deutlich, dass der Gott zwar heilen kann, aber dass er so viel mehr kann. Er bringt Heil. Heilung ist wichtig und es ist auch normal und verständlich, dass wir uns immer wieder danach ausstrecken oder Mühe haben, wenn Heilung fehlt in unserem Leben. Aber Heilung ist eben nicht alles. Es geht um so viel mehr. Letztlich, und das macht Elisa hier, er erlebt das ein Stück weit, letztlich soll alles, was in unserem Leben geschieht oder auch was wir tun, Gott ehren. Und darum steht der wahre Gott im Zentrum. Und der Elisa spielt eine Nebenrolle. Noch eine dritte Beobachtung. Später, nachdem der Naaman geheilt wurde und aus dem Jordan wieder rauskommt, zurück zum Elisa, sagt er, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Und da knüpfen wir an dem, was Marlies vorhin in der Einleitung auch gesagt hat. Ich habe in meinen letzten Predigten mehrere Beispiele gebracht von Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehört haben. Zum Beispiel, jetzt muss ich gerade selber überlegen, der schwarze Mann, der in der Wüste aufgesucht wird. Jetzt könnt ihr mir gerade helfen, jetzt habe ich nämlich ein Blackout. Der Kämmerer von Äthiopien zum Beispiel. Verschiedene Leute, die in dem Sinn nicht zum Judentum, nicht zum Volk Israel, nicht zu dem erwählten Volk haben gehört, die Gott aber finden. Und das ist auch so ein Beispiel. Und Jesus weist genau auf das hin in dem Text, den Marlies gelesen hat. Nämlich, die Bibel betont immer wieder, dass Gott eben alle Menschen sucht. Juden und Heiden, Juden und alle anderen Völker. Und dass der Syrer, Naaman da, den Gott Israels findet, das ist ein Beispiel für die Gültigkeit der Wort von Jesus, wo er zum Beispiel im Lukas 13, 29 sagt, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Die Geschichte redet also auch von den Heiden, die erreicht werden und wo Gott eben die ganze Welt meint. Das drei Beobachtungen und ich möchte jetzt in einem zweiten Schritt noch die drei Menschen, die mir besonders aufgefallen sind, ein bisschen näher mit euch anschauen. Der Elisa gehört eben nicht dazu. Wenn der schon so im Hintergrund bleibt und nicht einmal vor die Tür kommt, habe ich gefunden, muss er jetzt auch nicht im Zentrum stehen, sondern ich habe die drei anderen Figuren gewählt, weil sie zu mir geredet haben, weil sie eine Art wie drei Glaubensarten repräsentieren oder drei Glaubensphasen oder Glaubenszustände. Der erste, der hier auftaucht in unserem Text, ist der Joram, König von Israel. Er begegnet uns als eine Art ein brönntes Kind. Brönnt insofern, als dass er nicht gute Erfahrungen gemacht hat. Er hat Niederlagen erlebt gegenüber diesen Syrern und war wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass sie Gott ihm nicht zum Sieg verholfen hat. Syrien wird wahrscheinlich für ihn ein Reizwort gewesen sein und wo er erfährt, dass da eine Gesandtschaft von diesen Finden vor dem Tor von seinem Palast ist, nehme ich an, ist es ihm wahrscheinlich nicht so gut gegangen dabei. Ausgerechnet. Und dann kommt noch die Bitte von dem König von Aram, eine Bitte, wo unser König Joram als eine Provokation liest. Er empfindet sie sozusagen als einen Befehl, nicht als eine Bitte. Und er hat das Gefühl, der will nur Streit anfangen. Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Das ist sein Fazit, wenn da plötzlich jemand aus Syrien vor seinen Toren steht. Es wird deutlich, dass der König Joram von der Angst regiert wird. Er fürchtet nichts anderes als einen neuen Krieg und vor allem auch eine neue Niederlage. Und wir lesen davon, dass er aus Empörung, Kummer und Verzweiflung seine Kleider zerreißt. Also das ist eine ziemlich dramatische Geste, die aber damals durchaus üblich war. Mir ist es noch ein bisschen sympathisch, was er hier macht und sagt, weil er damit bezeugt, dass er seinen menschlichen Grenzen bewusst ist. Er ist mächtig, er hat Einfluss, aber er merkt genau, über Leben und Tod, über Krankheit oder Gesundheit kann ich doch nicht bestimmen. Das macht ihn für mich menschlich. Aber auf der anderen Seite, und das kann man ihm ankreiden, ist, dass er Gottes Möglichkeiten vergisst. Sein Glaube hat offenbar an Kraft verloren. Er traut seinem Gott nicht mehr zu. Überhaupt rechnet er gar nicht mit seinem Gott. Er tut ihn überhaupt nicht einbeziehen da in die Situation und in den Auftrag, der da ihn hergetragen wird. Der Joram ist für mich ein Beispiel für einen Glauben, der nicht mehr wirklich trägt. Ein Beispiel für Gott Vergessenheit, wenn wir wie nicht mehr mit Gott rechnen, wenn wir ihn ein Stück weit abschreiben, nicht mehr auf ihn bauen. Die zweite Person, die uns begegnet, ist der Naaman. Der Naaman, der kranke Kriegsheld. Man kann ihm etwas zu gut haben, er hört auf Frauen. Das habe ich schon mal sehr sympathisch gefunden. Und sogar über zwei Stationen, weil ja das junge Mädchen oder die junge Frau zu seiner Frau das sagt, hey, ich wüsste da jemanden, wo mir ihm helfen könnte. Und seine Frau hat es dann nachher zu ihm gedreht. Und er nimmt den Rat von diesen Frauen ernst. Er nimmt Hilfe an. Und was mich besonders berührt ist, er lässt damit auch wieder Verletzlichkeit zu. Weil, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn wir bei etwas enttäuscht sind oder aussichtslos aussieht, wenn wir dann wieder Hoffnung fassen, dann werden wir auch wieder verwundbarer. Dann werden wir verletzlich. Und der Naaman lässt das zu. Baut aber zugleich auf seine Macht. Also er bleibt natürlich so in dem Sinne Kriegsheld und darum schlägt er den Weg von der Diplomatie ein. Er geht zum König statt zum Prophet. Und damit wird auch deutlich, er sucht Heilung, er sucht einen Heiler, er sucht eine Lösung für sein Problem, aber er sucht nicht wirklich Gott. Und dann kommt das ganz Zentrale, das ihn auszeichnet, nämlich er hat genaue Vorstellungen, wie ihm jetzt geholfen werden sollte. Ich meinte, Elisa selbst sollte zu mir herauskommen und dann das und dann das und dann das und dann müsste er das sagen und das machen und dann müsste das passieren. Kennen wir wahrscheinlich auch in unserem Leben. Die Erwartungen. Der Naaman hat eine Art Drehbuch für seine Heilung im Kopf. Und das ist ihm ja auch nicht, in dem Sinn kann man ihm nicht irgendwie absprechen, weil er Mensch ist und weil er sich ja da auch in Findesland hineinbegibt, er ist vielleicht auch ein bisschen unsicher, er stellt sich vor, was jetzt passiert und federführend in dieser Regie ist seine Hoffnung. Und umso heftiger ist nachher, dass alles komplett anders rauskommt. Dass eben der, der rauskommen sollte, nicht rauskommt, nämlich der Elisa, der tut ihn nicht einmal begrüßen, sondern schickt nur seinen Diener. Und ich meine, das ist wirklich unhöflich. Das wäre heute unhöflich und zur damaligen Zeit und in der orientalischen Welt ist es noch viel krasser. Für einen Naaman ist das eine heftige Kränkung. Er ist demütig, indem er sich auf den Weg macht und sich auf das Experiment einlädt und nachher das. Und entsprechend hat er das Gefühl, das kann es nicht sein, er gibt Forfait. Er will aufgeben, umkehren, zurück. Und spannend ist, wieder sind es die kleinen, unbedeutenden Leute, nämlich seine Diener, die nur so Nebenrollen haben, die einen Unterschied machen in dieser Geschichte, die eine Wende bringen in diese Geschichte, weil sie können ihn letztlich umstimmen und sagen ihm ganz argumentativ gut, oder sagen sie, hey, wenn es etwas Schweres wäre, dann hättest du es sicher gemacht. Also gang gefälligst baden, das kannst du auf jeden Fall. Dann kommt der Satz vom Naaman, der absteigt. auch das etwas ganz Zentrales. Dieser Abstieg, um das dreht sich ganz vieles. Es ist ein geografischer Abstieg, weil ihr müsst euch vorstellen, von dem Ort, wo ihr Elisa treffen wollt, zum Jordan runter, ist es eine rechte Strecke noch mal zum Laufen. Und es sind fast 1000 Höhenmeter von oben runter in das Tal an den Bach. Es ist also ein geografischer Abstieg, den er macht. Es ist aber auch ein psychologischer Abstieg, weil er nämlich von seinem höheren Ross oben runterkommt und sich einlässt auf etwas, das ihm eigentlich widersteht. Es ist ein Gehorsamsschritt, den der Naaman hier macht. Und ein Gehorsamsschritt, der sich lohnt. Weil er findet im Jordan nicht nur Heilung für seine Haut, die versehrt ist, oder für sein Äußeres, sondern er findet auch Heil und Offenbarung, und zwar ganzheitlich, innerlich. Und er bezeugt schließlich: Jetzt aber weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Das redet davon, was die Begegnung dort an dem Bach alles beinhaltet hat und was es mit ihm gemacht hat. Der Naaman, der kranke Kriegsheld, ist für mich ein Beispiel für eine weitere Form von Glauben. Und vielleicht etwas, das wir auch ein bisschen kennen. Nämlich das Wollen Gott berechnen. Gott wollen auch eine Art zähmen. Ihm wollen vorschreiben, was er wie, wenn sollte machen oder auch vielleicht nicht machen. Gott Bedingungen stellen. Also ihr kennt das vielleicht alle nicht. In meinem Leben ist das ein grosses Thema. Und in dem ist eben halt auch der Aspekt vom Gott nicht Gott sein, ihm nicht gehorchen, nicht Ja sagen zu seinen Wegen. Schließlich die dritte Person, die am Anfang der Geschichte steht und jetzt heute in der Predigt am Schluss kommt, ist die junge Israelitin. Sie ist ein drittes Beispiel. Wir erfahren, dass sie bei kriegerischen Handlungen nach Syrien verschleppt wird. Da passiert eine riesige Tragödie, etwas, das tagtäglich an verschiedenen Orten auf dieser Welt passiert. Sie kommt in Dienst von der Frau, vom Naaman. Und spannend ist, der Text sagt ja nichts über ihren Namen. Sie ist in der Fremde namenlos, unfrei und versklavt. Wir wissen nicht, wie es ihr wirklich geht dort. Man kann auch denken, vielleicht hat sie es nicht so schlecht bereicht, vielleicht sind sie gut gewesen zu ihr, ich weiss es nicht. Und gleich, sie ist verschleppt worden und hat da eine grosse Not erlebt, weil sie ganz viel verloren hat. Und das ist das, was mich an dieser jungen Frau mega beeindruckt. Dass sie trotz ihrer Not, trotz ihrem ungerechten Schicksal versöhnlich bleibt, nicht bitter wird. Sie bleibt versöhnlich, und zwar nicht nur den Menschen gegenüber, dem Naaman gegenüber zum Beispiel, sondern sie bleibt auch versöhnlich Gott gegenüber, wo ihr zumutet, was sie muss erleben. Sie behaltet ein weiches Herz trotz ihrem Schicksal. Wie sie das macht, wissen wir nicht, ob es ihr einfach gegeben ist oder ob sie darum gerungen hat. Und es ist ein Herz, das sie hat, das Mitgefühl zulässt. Sie lässt sich bewegen vom Schicksal von ihrem Herr, von dem Naaman, wo sie versklavt hat und wo sie in seinem Dienst steht. Das bedeutet, dass die junge Frau auf eine vorbildliche Art Nächstenliebe lebt, aber nicht nur das, sondern eben auch auf eine ganz eindrückliche Art Findesliebe. Wenn man die beiden einander gegenüberstellt, die junge Frau und den Naaman, ist das ein riesen Kontrast. Und das junge Mädchen ist dem Naaman 100% unterlegen. Wenn der ihren Tod anordnet, dann wird sie sterben. Sie ist komplett abhängig, aber sie hat einen grossen Vorteil dem Naaman gegenüber. Sie kennt den Gott von Israel. Sie weiss, wo es Heil und Heilig gibt, wo das zu finden ist. Und sie ist eben bereit, diese Hoffnung mit ihm zu teilen. Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Ein kleiner Satz, wo Tabu von zwei Königreichen in Gang setzt und wo deutlich macht, was Findesliebe kann bedeuten. Und das ist darum ein Beispiel für das, wo ich mich auch immer wieder danach sehne, nämlich, dass es könnte gelingen, Gott treu zu bleiben. dass wir es könnten schaffen, ihm alles zuzutrauen, unabhängig von Umständen. Zumindest in Verletzungen, in Fragen, dass wir das lernen, immer wieder neu Gott radikal zu vertrauen. Es sind drei Glaubenszustände in dieser Geschichte, die ich jetzt so herausgeschafft habe. Und meine Frage heute Morgen an dich, die ist naheliegend, nämlich wo findest du dich in dieser Geschichte, in diesen Figuren, in diesen Glaubenszuständen? Merkst du eine gewisse Nähe zu dem Joram, zu dem König, der eigentlich in einer guten Position ist, es nicht schlecht bereicht hat, aber in allen Enttäuschungen und in allem, was er auch erlebt hat, Gott irgendwie etwas vergessen hat, nicht mehr mit Gott rechnet, ihn abgeschrieben hat, vielleicht auch nicht mehr kann vertrauen und nicht mehr mit Gott rechnet? Oder findest du dich eher beim Naaman, der immerhin Bereitschaft zeigt, um sich einzulassen und einmal ein Stück Weg macht, aber dann irgendwann auch an eine Grenze stößt, wenn es nicht nach seinem Kopf geht, weil es ihn kränkt und weil etwas passiert, das er nicht mit seiner Logik begreifen kann, wo er vielleicht auch das Gefühl hat, er wird da gar nicht ernst genommen. Kennst du die Tendenz, Gott zu berechnen oder ihm Bedingungen zu stellen? Letztlich seine Autorität nicht anzunehmen, Gott nicht zu gehorchen. Vielleicht ist das ein Thema im Moment in deinem Leben. Oder das Dritte, vielleicht bist du in einer Phase, wo du extrem getragen bist in deinem Glauben, wo nichts wankt, wo du merkst, es ist einfach, Gott treu zu bleiben, auf dem Weg zu sein, in der Spur zu bleiben, trotz Umständen, die vielleicht nicht immer ideal sind. Vielleicht gelingt es dir, Gott alles zuzutrauen und ihm radikal zu vertrauen. Und es fällt dir gar nicht so schwer, eigene Vorstellungen loszulassen. Wo bist du heute am Morgen? Diese Frage hat mich natürlich auch umtrieben. In der Predigtvorbereitung, aber auch schon Monate vorher. Wenn ich so zurückschaue auf die letzten 1,5 Jahre, dann habe ich eine ernüchternde Bilanz. Ich finde mich wieder weit entfernt von dem radikalen Vertrauen. Und ich finde mich so fest in dieser Tendenz, klare Ideen, Vorstellungen zu haben, ein Gottesbild, das doch jetzt über Jahrzehnte gewachsen ist und wo ich dann doch langsam verstehe und langsam klarkomme und gleich immer wieder die Erfahrung mache, dass Sachen passieren oder auch nicht passieren, wo mein Gottesbild und mein Vertrauen ins Wanken bringen. Die Folge davon, wenn ich zurückschaue auf die letzten Monate, viele Enttäuschungen, viele Fragen, viele Spannungsfelder, auch Verletzungen und in dem Sinn natürlich, so sind wir Menschen, Tendenz zu Rückzug, Tendenz zu Selbstschutz und Folge von dem wiederum natürlich auch noch mehr Distanz zu Gott und vor allem ganz viel Verunsicherung. Ich habe mich oft so in einem Vakuum gefühlt in der letzten Zeit. Und das ist dann besonders schwierig, wenn man in einem Beruf ist, wo man mit vielen Christen zu tun hat, in der therapeutischen Arbeit, wo mit ihren Fragen kommen und eigentlich Weisung wollen. Oder in der VBG-Schaft, wo ich auch Kurse gebe zu so Themen. Und dann in diesem Kontext selber so auf wackeligem Boden zu stehen, das habe ich mega herausfordernd gefunden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Situation auch nicht unbedingt die idealsten Voraussetzungen waren, zum Predigt vorbereiten. Selber sich leer fühlen und dann andere abfüllen. Oder den eigenen umkämpften Glauben und dann andere ermutigen. Wie soll das gehen? Das habe ich mich immer wieder mal gefragt. Und dann, zumindest in die Ratlosigkeit und in das Ringen hinein, hat Gott wieder mal geredet, was mir recht war. Und zwar ist mir etwas in den Sinn gekommen, das ich jetzt als Abschluss noch mit euch teilen möchte. Wahrscheinlich kennen viele von euch die Aussage von Jesus, wo er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich finde das grossartig, dass es diese Aussage in der Bibel gibt, dass die unser Haut ist geblieben. Wo kommt die vor? Die Aussage macht Jesus an seinem jüngeren Petrus gegenüber. Und ich hatte die immer wieder mal im Kopf gehabt. Ich habe die eben manchmal auch als Ermutigung weitergegeben, wenn Leute Krisen hatten. Aber ich habe gar nicht recht gewusst, wo steht die eigentlich, was ist der Kontext? Und bin auch nachschauen natürlich. Und das ist kurz vor der Kreuzigung, kurz vor der Verhaftung von Jesus, wo der Petrus noch grossmühlig bezeugt, dass er sterben für Jesus, dass er alles mitmacht. Und Jesus ihm eben auch sagt, hey, bevor der Hahn dreimal schreit, der Göckel, wirst du mich dreimal verleugnen. Das heisst, es ist zu einem Zeitpunkt, wo der Petrus am Eingang von seiner grössten Glaubenskrise steht. Er ist mit einem Fuß vielleicht schon fast drin und hebt aber immer noch fest an seinem Selbstvertrauen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, sagt Jesus da zu ihm. Und der Vers, der ist mir bekannt gewesen. Und dann habe ich aber, weil ich nachgeschaut habe, gesehen, dass es da noch einen zweiten Teil gibt in dieser Aussage. Und der zweite Teil, der ist mir bis jetzt absolut nicht bekannt gewesen. Dort heisst nämlich noch, Jesus tut noch ergänzen, und wenn du dann umkehrst, oder in einer anderen Übersetzung ist es eine andere Zeitform, wenn du dann umgekehrt sein wirst, Prognose, so stärke deine Brüder. Das war eine kleine Antwort für mich, dass ich wie gemerkt habe, wir müssen uns ja nicht irgendwie mega potent und souverän fühlen, um etwas weitergeben können oder etwas bewirken oder anderen Mut machen, sondern Jesus selber weiss, wie angefochten und umkämpft unser Glauben ist. Er hat es ganz nahe bei seinen Jüngern immer wieder erlebt. Er kennt uns alle ganz gut. Und ich finde das so einen tröstlichen Gedanken, mir vorzustellen, dass Jesus in der Fürbitte für mich einsteht, für mein Glauben, für dein Glauben einsteht. Dass das nicht etwas ist, das wir allein auf die Reihe bringen müssen, das wir irgendwie aus eigener Leistung können können, sondern etwas, wo wir dürfen uns ausstrecken danach, uns offen behalten, probieren weich zu behalten, aber wo Gott nachher schlussendlich wirkt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Gott hat die Spezialität, dass er aus Schwäche Stärke macht und dass er das, wo wir vielleicht nicht liefern können, wo wir versagen oder wo wir an Grenzen stoßen, kann fruchtbar machen für andere. Und es ist ja auch der Petrus, der nachher der Leiter der neuen Gemeinde wird, der Mann, der am meisten versagt hat. Ich habe im Februar ein Gedicht oder ein Gebet geschrieben und mit dem möchte ich gerne aufhören und euch das so auch mit auf den Weg geben. Tastend mein Fuß nach festem Grund, suchend mein Blick nach gangbaren Wegen, verlangend mein Herz nach Verlässlichkeit und Schutz. Ich berge mich im Fragen und Harren bei dem, der hält, sein Wort, mich, dich, die ganze Welt. Amen.